eine funktionale Seite von sozialer Innovation, dass sie etwas, ein Problem löst, ja, das ist ihre Funktion sozusagen, und zugleich eine transformationale Seite. Sie verändert nicht nur die konkrete Situation, sondern von einzelnen Individuen, die halt dieses Problem hier haben, sondern sie verändert auch immer Gesellschaft mit. Die Währung, in der die soziale Innovation sich beweist, ist Legitimation, sagen wir immer. Ne? Es ist unterschiedlich. Bei einer anderen Innovation ist es meistens der Markterfolg. Und da kann man auch zeigen, dass ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, dass es gelingt, diese soziale Innovation so zu formulieren oder auch so zu gestalten, dass klar wird, es ist nicht nur gut für eine kleine Gruppe von Individuen, sondern auch andere profitieren davon.
Inside Impact.
Der Podcast mit Wirkung. Ja, herzlich willkommen zurück zu Inside Impact. Inside Impact, das ist der Podcast mit Wirkung hier am Social Entrepreneurship Center an der Wirtschaftsuniversität Wien. Wir sind zurück mit einem neuen Schwerpunkt, einer neuen Staffel, und bei uns dreht sich in den nächsten Folgen alles um das Thema soziale Innovation. Und wie es üblich ist, bei Inside Impact starten wir mit einer wissenschaftlichen, theoretischeren Perspektive, und ich habe mir hier tatkräftige Unterstützung ins Studio geholt. Online zugeschaltet ist Dr. Georg Mildenberger. Georg Mildenberger leitet seit 2009 die Forschungsabteilung des Zentrums für soziale Investitionen und Innovationen in Heidelberg. Er ist dort auch kommissarischer Direktor und forscht in vielerlei Hinsicht zum Thema, zum Beispiel zu Folgenabschätzungen, aber auch zu neuen Technologien und sozialen Innovationen. Lieber Georg, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Danke, dass du da bist. Wie geht es dir?
Gut, gut. Es ist frisch heute in Heidelberg, aber es ist ja auch angemessen. Wir haben ja auch schon Ende November bald.
So ist es. Der Winter kommt und ja, da freuen wir uns durchaus auch ein bisschen. Lieber Georg, vielleicht ganz kurz das CSI in Heidelberg. Was passiert da? Was macht ihr da? Und wie hängt das alles mit sozialen Innovationen zusammen?
Es ist interessant, dass CSI ist von Anfang an hat diesen Fokus soziale Innovation, aber nur auf Deutsch. Das heißt, im englischen Titel heißen wir Center for Social Investment, und da ist keine Rede von sozialer Innovation. Die Diskrepanz hat sich mir bis heute nicht geklärt. Aber es heißt, dass wir da von Anfang an einen Blick drauf hatten. Zunächst mal ging es aber sehr viel stärker um sowas wie bürgerschaftliches Engagement, Stiftungen, Spendenverhalten und sowas. Und dann sind wir eigentlich über das Thema Social Entrepreneurship immer stärker dann zur sozialen Innovation gekommen. Wir haben, und da war ich dann auch schon mit tatkräftig dabei, waren Teil eines großen Forschungsverbundes zum Thema Social Entrepreneurship in Deutschland, der so ungefähr 2009 bis 12 aktiv war, und sind dann in einem großen EU-Projekt mit dabei gewesen, das TEPSI-Projekt, das so ein Grundlagenprojekt zum Thema soziale Innovation in gewisser Weise war. Da war dann auch die Young Foundation dabei, die ein wichtiger Treiber in der frühen Phase war. Geoff Malgan war dann ganz am Anfang noch der CEO, der ist dann aber gegangen und ist zu Nesta. Und so sind wir da in dieses Thema soziale Innovation reingerutscht und sind da immer stärker involviert gewesen, so dass wir heute eigentlich da wirklich ein starkes Standbein haben in der Beforschung sozialer Innovation. Und das zweite große wissenschaftliche Standbein ist eigentlich dann die Wirkungsforschung.
Über die Wirkungsforschung und Wirkungsmessung haben wir tatsächlich in unserem letzten Schwerpunkt gesprochen. Also falls ihr da draußen mehr über das Thema wissen wollt, auch sehr gerne da nochmal in die vorhergehenden Folgen reinhören. Ja, die große Frage, lieber Georg, die uns ja auch in der Wissenschaft durchaus immer noch beschäftigt. Was ist denn eine soziale Innovation jetzt genau?
Das ist jetzt eine riskante Frage an mich zu stellen, weil wir haben eben in einem als Produkt eines Forschungsprojektes, das heißt oder hieß der Impact Soziale Innovation, gefördert vom Deutschen Forschungsministerium, ein neues Arbeitspapier veröffentlicht mit den Kolleginnen aus Mannheim vom Institut für Mittelstandsforschung und dem wichtigen Partner Institut für Arbeit und Technik in Gelsenkirchen, die ja auch ganz viel zum Thema soziale Innovation machen, wo wir eine lange Diskussion darüber machen, was eine soziale Innovation ist und wie sie sich von anderen Formen unterscheidet. Die kann ich jetzt natürlich nicht vortragen. Ich will nur auf zwei Dinge hinweisen. Also als Arbeitsdefinition finde ich nach wie vor die alte Definition des Bureau of European Policy Advisors, die BEPA-Definition, leitend für meine Arbeit eigentlich. Und da steht eben drin, dass die soziale Innovation sowohl in ihren Zwecken als auch ihren Mitteln sozial ist. Dass sie verschiedene, da kommt dann der Schumpeter mit rein, sie kann sich auf Ideen beziehen, sie kann, die entweder Produkte sind oder Dienstleistungen, aber auch Organisationsmodelle oder sowas ähnliches, die aber immer auf soziale Bedürfnisse orientiert sind, die sie besser lösen als bisherige Ansätze und gleichzeitig neue soziale Beziehungen herstellen. Und das ist also, finde ich, sehr wichtig. Und BEPA kommt da relativ pathetisch dann zu dem Schluss, soziale Innovationen sind nicht nur gut für die Gesellschaft, sondern sie befähigen Gesellschaft auch in Zukunft besser zu handeln. Das ist natürlich ein starker Anspruch, aber was da drin steckt, sind verschiedene Dinge. Das eine ist der Bezug der sozialen Innovation auf ein soziales Bedürfnis. Und da muss man dann nochmal kurz nachfragen, was das sein kann, ein soziales Bedürfnis. Aber dann auch diese doppelte Wirkung. Es geht nicht nur darum, in einem Fall eine Lösung zu finden oder in einer typischen Problemsituation, sondern dabei soll zugleich sich drumherum irgendwas Neues bilden, ja, was dann ein Potenzial hat für die nächste Lösung. Also dass diese gesellschaftsverändernde Wirkung. Ne? Wir haben das in einem anderen Forschungsprojekt, im IZU-IN-Projekt, haben wir das dann unterschieden und haben gesagt, es gibt eine funktionale Seite von sozialer Innovation, dass hier etwas ein Problem löst, ja, das ist ihre Funktion sozusagen und zugleich eine transformationale Seite. Sie verändert nicht nur die konkrete Situation, sondern von einzelnen Individuen, die halt dieses Problem hier haben, sondern sie verändert auch immer Gesellschaft mit. Ne? Diese Doppelgeschichte. Und natürlich ist offen die Frage, was ist ein soziales Bedürfnis? Man könnte auf die Idee kommen, das ist, naja, was halt im Bereich der Social Services oder sowas passiert, ne? Wir haben das versucht, im TEPSI-Projekt auch so näher zu definieren, zu sagen, soziales Bedürfnis ist eines, wo sich Gesellschaft für zuständig erklärt. Wo man sagt, das ist nicht ein Problem, das ein Individuum hat, sondern dass dieses Individuum das Problem hat, ist für uns alle ein Problem. Ne? Wenn jemand mit dem Rollstuhl nicht in ein Gebäude reinkommt, weil es nicht zugänglich ist, dann ist es nicht sein Problem. Irgendwie natürlich schon. Ne? Aber es geht uns was an. Also wir können nicht sagen, dann denkt er halt eine Lösung aus. Ja, sondern wir müssen uns die Unterstützung leisten oder wir müssen Ressourcen mobilisieren oder wir müssen lernen, Gebäude gleich so zu bauen, dass das Problem nicht auftritt. Also in diesem Sinne ist es ein soziales Bedürfnis. Was das genau ist, kann man nicht einfach alle mal festschreiben, sondern es verändert sich. Das wird zu verschiedenen Zeiten sind es vielleicht verschiedene Dinge, die in solcher Weise wahrgenommen werden.
Dass letztlich irgendetwas Soziales besser gemacht wird. Da steht ja durchaus dann auch was Normatives drinnen, dass man irgendwie sagt, okay, eine neue Idee, eine Praktik, eine Politik verbessert das Wellbeing of European Citizens zum Beispiel, wie es ja in der Working Definition der EU drinnen steht. Jetzt ist ja das ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen zu unterscheiden, okay, wie beurteilt man denn das? Wie kann beurteilt werden, ob eine neue Idee das Wellbeing letztlich verbessert oder eine neue soziale Lösung tatsächlich auch sozial ist? Wo grenzt man denn da ab?
Ich sagte ja schon, das ist schwierig. Es ist für uns als Wissenschaft ist das natürlich immer ein Problem. Und wir haben da, es gibt auch also in der sozialen Innovationsforschergemeinschaft immer wieder die Debatte darüber, ja, ist das jetzt normativ oder nicht? Dazu würde ich erstmal eines sagen. Unabhängig davon, ob wir von sozialer Innovation oder von Innovation sprechen, sprechen wir davon, dass irgendwas besser ist. Auch die Innovation, die technische Innovation beansprucht ja auch, irgendwas besser zu machen. Ja, das ist die Grundlage ihres Erfolges. Ja. Entscheidend ist, dass man das nicht unbedingt vorher weiß, ob es wirklich besser ist, sondern das zeigt sich dann, ne, am Markterfolg zum Beispiel. Es gibt auch Sachen, die glaubten, sie können es besser machen, von denen wissen wir heute nichts mehr, weil sich herausgestellt hat, dass es halt gar nicht besser war. In der sozialen Innovation gibt es verschiedene Auswege daraus. Ne. Zum einen haben wir natürlich, wir sind ja als Gesellschaft nicht normfrei. Das heißt, wir haben ja bestimmte Grundwerte, Grundorientierung, wir haben Ansprüche von Individuen, die ja mit beschreiben, was wir glauben, was notwendig ist für ein gutes Leben. Und wenn jemand in einer Situation ist, wo er diese Sachen nicht zur Verfügung hat, dann gibt es ja jetzt schon Interventionsmechanismen in Gesellschaften. Es werden Ressourcen dafür bereitgestellt im Bereich der Krankenversorgung, Unterstützung für Menschen mit Behinderungen, für sozial Schwache und, und. Das ist ja alles, wir leben ja nicht in einem normfreien Raum und darauf kann man sich dabei ja immer beziehen. Und das andere ist eben, was ich sagte, also es gibt einen gesellschaftlichen Diskurs, in dem sich Themen materialisieren, die vielleicht noch gar nicht jetzt gesetzt sind in irgendwelchen Ordnungen, aber dennoch eine hohe, kann man sagen, Legitimität haben. Ne? Man sagt, da gibt es viele Menschen, die der Meinung sind, da müsse man was tun. Und daraus kann man das dann ablesen als Wissenschaft. In gewisser Weise ist das sag mal, die Währung, in der die soziale Innovation sich beweist, ist Legitimation, sagen wir immer. Ne? Es ist unterschiedlich. Bei einer anderen Innovation ist es meistens der Markterfolg, aber auch nicht immer. Ne? Hier ist es die Legitimität. Wird es tatsächlich akzeptiert als etwas, wo man sagt, das ist tatsächlich eine gesellschaftliche Aufgabe. Und es hat dann auch Konsequenzen für die Art und Weise, welche Ressourcen bereitgestellt werden, natürlich. Ne?
Was jetzt so klingt, als könnte man das ja auch durchaus mit einem Markterfolg vergleichen. Nur halt, dass eine soziale Innovation jetzt nicht zwangsläufig auf einem klassischen Markt irgendwie agiert, oder?
Ja, ich meine, das ist so ein bisschen wie bei Spenden. Man spricht ja auch von dem Spendenmarkt zum Beispiel. Ne? Organisationen konkurrieren darum, Spenden anzuwerben. Und die Fähigkeit, Spenden zu generieren, ist ein gewisses Maß dafür, ob der Zweck der Organisation für wichtig oder weniger wichtig erachtet wird. Ist natürlich ein bisschen, man muss vorsichtig sein. Es gibt Spendenzwecke, die leichter sind, wo man leichter Spenden kriegt. Wenn man irgendwelche kleinen Kinder mit großen Kulleraugen oder niedliche Tierchen mit Kulleraugen, das funktioniert immer, ja. Und andere Sachen sind vielleicht etwas störrischer. Der Nacktmull zum Beispiel oder so, ja, oder ein Eisbär, die sind vielleicht nicht ganz so populär. Ne? Also insofern ist es nicht das letzte Maß, aber es gibt so Hinweise, in welche Richtung. Und es gibt auch einfach, wir haben internationale Grundnormen, zum Beispiel auch der Ansatz der Human Capabilities, also der, wo man sagt, Dinge, die man sagt, die muss ein Mensch zur Verfügung haben, ja, damit man von einem menschenwürdigen Leben sprechen kann. Also bestimmte Ressourcen und bestimmte Handlungsmöglichkeiten. Und wenn die nicht gegeben sind, ja, dann ist was, läuft was falsch. Das unterliegt da ja teilweise auch dem Konzept der Nachhaltigkeit und den Nachhaltigkeitszielen. Und da kann man natürlich versuchen, diese Human Capabilities, also diese Ausstattungen mit Fähigkeiten und mit objektiven Möglichkeiten und so weiter, da gibt es Erhebungsmethoden dafür. Und also im Sinne eines Fragebogens. Und dann könnte man natürlich gucken, verbessert etwas diese Situation oder nicht. Ne? Also wir haben das in einem anderen Projekt, haben es Kollegen aus Italien gemacht, in dieser Weise. Das ist halt sehr aufwendig. Ne? Insofern wird es noch wenig gemacht. Aber das wäre so eine Richtung, mit der man das tun kann. Ansonsten bleibt es natürlich einfach eine Debatte. Also es wird, glaube ich, hier keine letzte Lösung dafür geben, sondern wir müssen es immer wieder, deswegen sage ich, es ist ein diskursives Thema. Was ist ein soziales Bedürfnis und was ist, wo müssen wir was machen und was ist dann wirklich eine Verbesserung? Und man kommt dann auch noch natürlich in dieses Grundthema der Wirkungsmessung rein, dass man sagt, normalerweise sind einzelne Organisationen, einzelne Handlungs- und so weiter, Initiativen sind ein kleines Tröpfchen in einem großen See. Also guckt man sich jetzt an, was passiert im See, oder guckt man sich an, was passiert im direkten Umfeld des Tröpfchens? Ne? Das ist auch nochmal so eine Frage. Deswegen ist so dieses Wellbeing of European Citizens oder sowas ist natürlich sehr groß. Ne? Da muss schon viel passieren, dass sich das auf dieser Makroebene abbildet.
Und durchaus ja auch systemisch. Jetzt hast du gesagt, das ist ein Diskurs, der wahrscheinlich ongoing sein wird. Aber vielleicht, um die Zeit ein bisschen zurückzudrehen und das Rad der Zeit, dieses Konzept der sozialen Innovation, wann ist denn das so aufgetaucht? Weißt du auch, warum das als relevant erachtet wurde irgendwann? Wo ist diese Begrifflichkeit aufgetaucht und warum?
Ich weiß es ehrlich nicht. Also da gibt es natürlich jetzt Kolleginnen und Kollegen, die quasi ideengeschichtlich dazu gearbeitet haben, die dann in die Vergangenheit gegangen sind, geguckt haben, wann taucht denn der Term zum ersten Mal auf. Die zum Beispiel herausgefunden haben, dass in frühen Zeiten, und da sprechen wir jetzt irgendwie so ums 16., 17. Jahrhundert rum, der Begriff der Innovation immer schon auf gesellschaftliche Veränderung gemünzt war. Und eigentlich als aufrührerisches, als Label, was immer bedeutet hat, da ist jemand suspekt, wenn jemand Innovation machen will. Ne? Das hieß noch nicht soziale Innovation, aber eigentlich wurde es eigentlich so verwendet. Ne? weil das Thema dieser technischen Neuerung und so, das war dann noch gar nicht so groß. Das kam dann erst. Immer wieder taucht dieser Begriff auf. Er taucht in Deutschland zum Beispiel Anfang der 80er Jahre bei Zapf auf, der das sehr stark, aber eigentlich auf Organisationsformen, Governance, solche Geschichten bezieht. Und so richtig Rums kriegt es eigentlich jetzt, also wo ich sagen würde, das ist eigentlich das, wo das dann auf die Straße kommt, beginnt eher so um 2000 oder ein bisschen später und wird sehr stark von der Europäischen Kommission getrieben. Warum das so ist, da denke ich schon lange drüber nach, ehrlich gesagt. Also man hat früher gesagt, es gibt verschiedene Varianten, wie Gesellschaft sich ändert. Es gibt die Revolution, ne? Es gibt die Reform und jetzt gibt es die soziale Innovation irgendwie. Ne? Und was passiert da eigentlich? Und na, bei Revolution ist man skeptisch geworden, weil man ein paar erlebt hat und festgestellt hat, naja, ob das wirklich jetzt alles so gebracht hat, weiß man nicht. Bei den Reformen, da hat man, das ist immer der Modus, man sieht ein Problem, man denkt drüber nach, wie kann man es lösen. Da gibt es ein paar Enquete-Kommissionen oder sowas, werden Experten gehört, da wird ein Programm entwickelt, dann macht man ein paar Pilotstudien und so nach 5, 6 Jahren beschließt man dann, okay, so könnte es funktionieren und dann rollt man es landesweit aus. Und dann stellt man 10 Jahre später fest, dass bei Sachen passiert sind, die man nicht im Blick hatte und dass man es heute anders machen würde. Ne? Also da ist man auch ein bisschen skeptisch geworden, ne? Dass man immer gleich alle mit glücklich. Und soziale Innovation ist vielleicht attraktiv, weil erstens passt es ganz gut in so eine gewisse marktorientiertes, liberales Denken. Es passt aber auch gut in eine Situation, und das mag das sein, warum die Kommission sich dafür interessiert, wo man nicht so regulatorisch durchgreifen kann oder will. Also stark, ne? Aber dennoch irgendwie gern Änderungen hätte, ne? Und dann lässt man halt einfach Leute mal rumprobieren und ermutigt sie dabei, gibt ihnen Freiräume und lässt es mal so geschehen und schaut mal, was da so passiert. Und dann pickt man sich die Sachen raus, die gut ausschauen und die werden dann als Best Practices irgendwie verbreitet oder werden ein bisschen mit zusätzlichem Geld versehen. Da spricht man dann von Skalierung und so weiter. Und versucht es auf diesem Wege, diese Idee unter das Volk zu bringen. Und wenn sich das dann so einigermaßen bewährt, dann so ganz allmählich geht es dann so in die geregelten Wege ein, ne? In welcher Form auch immer. Und das ist vielleicht ein ganz attraktiver Modus von der Gesellschaft, die etwas vorsichtiger geworden ist mit dem Gedanken, man könne bewusst gezielt große Veränderungen initiieren, ne? Aber es ist, wie gesagt, so meine ganz persönliche Variante, wo ich sage, das ist vielleicht die Attraktion, ne, warum wir heute nicht mehr sagen, es gibt den Revolutionär, es gibt den Visionär, den Reformer oder sowas, sondern wir sprechen jetzt von Innovatoren, Changemaker, Entrepreneurs und so weiter. Also das ist eine andere Terminologie.
Und um in dieser Terminologie zu bleiben, das klingt dann ein bisschen so, als wäre das ein bisschen ein, ja, natürlich sehr, sehr vereinfacht formuliert, ein Lean-Ansatz, der quasi die soziale Innovation fast als Prototyp, als Vorstufe für mögliche Reformen und Revolutionen dann liefert. Also mit der Skalierung dann, je nachdem, ob es dann auf regulatorischer Seite passiert, als Reform, oder weil sich der Markt so verändert, durch diese Innovation, durch eine Art kleine Revolution, dass das so eine Art Vorstufe auch sein könnte.
Ja, natürlich. Also wir haben das im TEPSI-Projekt und später haben wir das nochmal ausgearbeitet. Da gibt es ja diese berühmte Spirale der Young Foundation, die 6 Stadien unterscheidet, wo man sagt, das fängt irgendwo an mit den Prompts, also eine Problemwahrnehmung. Dann gibt es so einen Versuch zu überlegen, wie könnte man denn da was tun? Das ist ja der Prototyp. Und dann geht es dann in die Verstetigung, es wächst. Um dann schließlich in den System Wandel reinzukommen. Und ich habe das mit dem Kollegen, haben wir das mal gekoppelt mit so einem Bild der 3 Sektoren, die die Zivilgesellschaft umrahmen, wo die Zivilgesellschaft so der Bereich ist, wo sich Staat, Wirtschaft und die Lebenswelt oder Community oder Familie oder wie auch immer wir das nennen, also Situation des solidarischen Miteinanders, das relativ informell geregelt ist. Und dazwischen ist die Zivilgesellschaft, die von allen Bereichen Elemente aufnimmt und die so ein bisschen der Ort ist, wo diese ersten Prototypen wachsen und diese ersten Gehversuche gemacht werden. Und man kann das in vielen Fällen beobachten, dass Dinge eigentlich da anfangen, sehr stark auch lebensweltlich inspiriert sind. Das wissen wir zum Beispiel aus Interviews mit Social Entrepreneurs, dass die häufig sagen, wenn man fragt, wo haben sie denn das Problem her, das sie bearbeiten? Ja, ich kenne jemanden, ich selber, in meiner Familie, ne? Das ist ganz oft eine Antwort, ne? Also das kommt im Prinzip aus der Lebenswelt. Und dann interessieren sich andere dafür, dann sagen andere, also genau, dass das Bedürfnis ist dann, oder das Problem wird nicht mehr als eines von dem Individuum wahrgenommen, sondern eines, wo man sagt, das haben andere auch, und überhaupt ist das ein Skandal, dass es das ungelöst ist, ne? Da müssen wir was tun. Und zuerst mal passiert es dann eben häufig spendenbasiert oder mit Engagement, eben mit Zeitspende, dass man dann mal so erste Lösungen entwickelt. Und dann interessieren sich Organisationen dafür, die dann ein bisschen mehr Rums mit reinbringen, sowohl was Ressourcen angeht, als auch was einfach die Fähigkeit angeht, Dinge im größeren Maßstab zu realisieren. Naja, und dann kann das entweder Richtung Markt marschieren. Es stellt sich heraus, dass das etwas ist, wo Leute bereit wären, Geld dafür zu bezahlen. Dann wird es in gewisser Weise kommerzialisiert, und das haben wir eben ganz oft im Bereich der nachhaltigen Lebensstile, Kleidung, Nahrungsmittel und solche Dinge, ne, Fair Trade. Das sind alles Sachen, die alle mal klein angefangen haben, irgendeiner Subkultur, und mittlerweile eigentlich Standard geworden sind, ne? Das kann man in jedem Online-Shop, kann man nachhaltige Kleidungsstücke kaufen, fair gehandelte Waren kaufen und so weiter. In jedem Supermarkt gibt es das. Das war in den 70er Jahren überhaupt nicht vorstellbar, ne? Also da war ich praktisch in der Schule, und da war das irgendwie noch völlig exotisch, ja. Und das ist so ein Weg. Und der andere Weg ist halt, dass es dann politisch wird, dass man sagt, das kann nicht sein, dass dieses Problem nur durch bürgerschaftliches Engagement gelöst wird. Das ist doch was, muss doch der Staat was tun oder ne, die Politik was tun. Und das ist ja auch oft so, dass dann eben Ressourcen gefunden werden, dass dann Strukturen geschaffen werden, dass bestimmte Dinge dann eben ja, so Teil des sozialstaatlichen Engagements werden. Oder auch regulatorisch, dass eben, was wir in Deutschland jetzt diskutieren, Lieferkettengesetz und solche Geschichten, also Ideen des fairen Handels Einzug halten in die normale Regulatorik, wie industrielle oder überhaupt Produktion und Handel, welchen Regeln die genügen müssen, und dass sowas mit aufgenommen wird. Also das sind da verschiedene Wege, und das hätte man natürlich auch schon sehr früh sozusagen per Reform machen können, ja, und gleich mit der Gesetzgebung der Regulatorik einsetzen. Das ist aber in dem Fall anders gelaufen, und das ist vielleicht da auch so eine Möglichkeit, ne, dass man mal testet, ist eine Idee mehrheitsfähig, ne? Und wenn sie praktisch diesen Schritt schafft, wenn sie sich in der Zivilgesellschaft etablieren kann, ja, und so viel Dynamik entwickelt, dass sie Druck auf Märkte oder auf die Gesetzgebung ausüben kann, dann ist das in gewisser Weise ja ein Beweis dafür, dass da was dahinter steckt, ne? Und dann lässt man es auch zu vielleicht, ja. Dann findet es auch dann der einen oder anderen Weise die Mehrheit, die es braucht.
Da wäre der Kreis dann wieder geschlossen zur Legitimität letztlich.
Für mich die zentrale Figur.
Jetzt hast du erwähnt, das ist, glaube ich, das Open Book of Social Innovation mit dem Spiralmodell der Phasen.
Das ist so 2006 rum oder so. Spukt bis heute durch die Bücher. Obwohl alle finden, es ist irgendwie, es ist eine latente Linearität drin, die verschleiert wird durch diese Spirale. Aber letztendlich ist es ja eine Linie. Es gibt also keine Rückkopplungsschleife da drin, so richtig, ne? Also im Bild nicht, ne? Gedacht ist es natürlich schon so, dass es inkrementell und so weiter ist. Aber
Genau, und so, ja, zu so linearen Innovationsmodellen kann man stehen, wie man will. Dennoch packen wir das sehr, sehr gerne in die Shownotes, übrigens natürlich auch mit den von dir erwähnten Papern aus den Projekten, die du am Anfang der Folge erwähnt hast. Das nur kurz als Information.
Inside Impact.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, konzeptionell, was ist denn eine soziale Innovation, wie kann man das irgendwie abgrenzen, wie wird das auch diskutiert. Aber vielleicht einmal ganz, ganz ja, klar und platt gefragt, was braucht denn deiner Meinung nach eine soziale Innovation, um erfolgreich zu sein? Gibt es da irgendwelche Faktoren, die da sein müssen? Oder ist das sowieso so individuell, dass das nicht im Vorhinein gesagt werden kann, du hast ja gesagt, der Erfolg zeigt sich sehr oft hinten raus erst.
Legitimität, würde ich sagen. Also das ist für mich das Zentrale. Weil eine soziale Innovation, und da vielleicht nochmal zurück zum Begriff, ich habe es angedeutet, dass wir da gerade drüber nachdenken oder da einen Vorschlag gemacht haben, und wir wollen eigentlich vorschlagen, zu sagen, es gibt eigentlich nur eine Innovation. Ja, und die hat verschiedene Eigenschaften oder Dimensionen, wenn man so will, oder da sind verschiedene Elemente drin in so einer Innovation. Und das ist für uns das Was der Innovation, das Warum der Innovation und das Wie der Innovation. Und das sind jetzt, man kann das nicht immer eindeutig zuordnen. Häufig wird gesagt, die soziale Innovation unterscheidet sich von der technischen Innovation. Da würde ich sagen, stimmt nicht, ne? Weil es gibt sehr viele soziale Innovationen, die Technik integrieren, die teilweise auch Technik entwickeln, ja, die dann später dann in die allgemeine Technik übergeht, die eigentlich ursprünglich mal, ne, woanders herkommt. Gerade im Bereich der Unterstützung für Menschen mit Behinderung sind Dinge entwickelt worden. Also die Motoren, die heute in E-Bikes laufen, ja, die sind ursprünglich mal in Rollstühlen gewesen. Ja, und dafür entwickelt worden, halt praktisch um jedem genau die Unterstützung zu geben, die er braucht und nicht zu viel oder zu wenig, damit er das, was er selber kann, auch einsetzt und behält dadurch durch das Training. Das war eigentlich die ersten Anwendungen, ne? Und erst später ist es dann, hat man es dann das in Fahrräder eingebaut, das Gleiche, ne? Und ja, heute ist das ein völlig Standardding. Also gut, und dass das eben diese drei Elemente da immer drin sind. Aber wichtig ist, dass bei der Intention, das Warum, ja, man sagt, bei anderen Formen der Innovation geht es häufig darum, letztendlich einen Profit zu machen. Ja, das heißt, man möchte mit einem neuen Produkt auf den Markt kommen, mit einem neuen Service, um dadurch Marktanteil zu bekommen oder man schneller, billiger etwas anbieten zu können als andere. Das heißt, den höheren Marktanteil zu kriegen oder auch einen höheren Profit realisieren zu können. Und das ist bei der sozialen Innovation anders, weil es ja immer um das soziale Bedürfnis geht und weil es immer darum geht, etwas für andere auch zu tun. Das heißt nicht, dass es immer für umsonst sein muss, ne? Natürlich wird es teilweise auch bezahlt, aber es gibt immer noch so einen Überschuss. Und deswegen ist diese Legitimität so wichtig, ne? Weil dieser Überschuss muss glaubwürdig sein. Und das darf nicht bloß behauptet sein. Die Leute müssen es akzeptieren. Das ist ein bisschen wie beim Fairtrade, wo man ja auch praktisch so einen Moralzuschlag zahlt, könnte man sagen. Und wenn es der Organisation aber nicht glaubwürdig gelingt, immer wieder zu zeigen, ja, dass das nicht bloß irgendwie ein Trick ist, ja, um extra Geld rauszuziehen, sondern dass tatsächlich, ja, es anderen Menschen dadurch besser geht, ne, dass man etwas mehr bezahlt, dann geht es auch kaputt. Ne? Und das ist, glaube ich, für alle soziale Innovationen wichtig. Und da kann man nur sagen, und das kann man, da gibt es mittlerweile auch ganz gute Case Studies, die jetzt eben nicht nur über 5 Jahre laufen, sondern wo man wirklich Sachen auch mal über 15, 20, 30 Jahre verfolgt. Teilweise, wir haben das gemacht im Bereich Social Housing, also sozialer Wohnungsbau, vom Beginn der Industrialisierung in verschiedenen europäischen Staaten. Und da kann man auch zeigen, dass ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, dass es gelingt, diese soziale Innovation so zu formulieren oder auch so zu gestalten, dass klar wird, es ist nicht nur gut für eine kleine Gruppe von Individuen, sondern auch andere profitieren davon. Ja, zum Beispiel jetzt das verständliche Texte produzieren, also die einfache Sprache oder wie auch immer das dann im Detail heißt. Ja, das ist ja was, wo viele Menschen eigentlich ein Problem damit haben. Jetzt nicht nur kognitiv Herausgeforderte oder Neurodiverse, ne, sondern das ist ein Alltagsproblem, dass man eine Bedienungsanleitung nicht lesen kann richtig oder versteht es nicht. Ne? Und da gibt es mittlerweile KI-unterstützte Tools, ja, die Texte übersetzen in eine verständliche Sprache. Und da haben alle was davon. Und damit kriegt es nun mal einen ganz anderen Rums. Ne? Wir haben in Deutschland, gibt's im Ruhrgebiet, gibt es das Pixel-Labor auch für Menschen mit kognitiven Einschränkungen, die so einen Computerladen für die gemacht haben, ne? Und die haben da, und die sind mittlerweile, nennen die sich Experten für Komplexitätsreduktion, ne? Die arbeiten zusammen mit Verkehrsbetrieben, wenn die einen neuen Fahrscheinautomaten entwickeln, dann testen die den Fahrscheinautomaten und geben den Rückmeldungen, sagen, wo da Probleme sind. Und da haben wir doch alle was davon. Ja, weil wer stand nicht schon vorm Fahrscheinautomaten und hat gesagt, hä?
Absolut, ja.
Ja, und in dem Moment, wo das gelingt, also wo man zeigen kann, das ist nicht nur gut für eine spezielle Gruppe, sondern auch die anderen haben was davon, ne?
Also wirklich wieder dieser zweite Teil des Sozialen, eigentlich die Gesellschaft als Ganzes profitiert letztlich dann davon.
Ja, ne, das könnte man so sagen, ne? Dann kriegt es natürlich einen ganz anderen Rums. Es hat oft was damit zu tun, natürlich, dass die Innovation sich verändert, ne? Und dass sie bestimmte als in die Mitte rutscht, ja? Also Mainstreaming ist das ja eigentlich, ne? Und das muss man natürlich im Auge behalten. Was verliert man dabei, ne? Wer fällt dabei runter, ne? Und es ist häufig so, dass ein Teil der Zielgruppe rausfällt dann. Meistens der das am meisten nötig hätte. Der fliegt dann plötzlich raus, weil der für den dann dieses Mainstreaming genau das Element rausnimmt, was die jetzt gebraucht hätten, ne? Also insofern ist es ein ambivalenter Prozess, aber es ist, wenn eine soziale Innovation das hinkriegt, ne, zu zeigen, dass alle was davon haben, dass bestimmte Dinge geändert werden, dann hat sie eigentlich gewonnen schon.
Und um das noch einmal sehr vereinfacht auch runterzubrechen, das klingt dann für mich ein bisschen so, als wäre wirklich eigentlich so Starting Point auch zu überlegen, natürlich, man hat die ganzen finanziellen Projektmanagement-Themen, was auch immer, aber vor allem letztlich auch ein Wirkungsmodell zu erarbeiten und dieses auch kommunizieren zu können. Klingt für mich so, als wäre das dann ein sehr wichtiger Punkt auch in dem Ganzen. Oder zumindest eine Wirkung darstellen zu können, die man sich erhofft aus diesem neuen Ding, das man da kreiert.
Das ist ja in der ganz frühen Phase, also wenn man praktisch noch in die Welt kommen will, ne? Also wenn man noch nichts zum Vorzeigen hat, ne? Dann muss man ja noch viel reden drüber, ne? Da auf jeden Fall, ne? Also ich denke eigentlich, dass ja auch die Entwicklung, in der Entwicklung immer schon ganz viel drinsteckt davon. Es wird vielleicht den Leuten selber nicht so richtig klar, ne? Aber dass eine sehr profunde Problemanalyse da ist, die Voraussetzung dafür ist, eine Lösung zu finden. Es gibt hier zum Beispiel in Deutschland, oder das ist eigentlich, also ich bin falsch, dann kann sogar sein, dass es aus Dänemark kommt, dieses Walk with Path heißt das. Ne? Das ist ein System, das man sich auf den Schuh macht und das projiziert praktisch vor einem so eine Linie. Ne? Und das ist für Menschen mit Parkinson-Erkrankungen wichtig, weil die oft hängen bleiben und dann wissen sie nicht mehr, wie es weitergeht. Und für die ist es dann hilfreich, diesen optischen Reiz zu haben und zu sehen, aha, da muss ich jetzt hin, ne? Und das hat eine Frau entwickelt, deren Vater eben die Parkinson hat und die hat das halt beobachtet und hat überlegt, was kann man denn tun, um dem sein Leben ein bisschen leichter zu machen. Das klingt jetzt irgendwie blöd eigentlich, ne? Aber für den war das halt ein echtes Problem in seinem Alltag, ne? Dass er immer der hängen geblieben ist, ne? Und dann musste natürlich erstmal überlegen, woran liegt das jetzt eigentlich, dass der hängen bleibt, ne? Um dann irgendwann zu kapieren, wenn man dem zeigt, wo es lang geht, dann hilft ihm das, ne? Aber dazu muss man erstmal das Problem verstehen. Und damit hat man eigentlich ja schon den Beginn des Wirkungsmodells eigentlich aufgezeigt. Und das ist, glaube ich, in vielen Fällen so. Man muss eigentlich nur sich mal genau überlegen, was man eigentlich tut. Ne? Also implizit weiß man es, aber dann kriegt man es raus. Bei manchen Sachen ist es vielleicht nicht so direkt auffällig.
Hm? Absolut, ja. Ist ja auch so, dass, wie du sagst, ein Verständnis des Problems ja der wichtigste Punkt eigentlich ist, um wirklich auch starten zu können in dem ganzen Bereich. Vielleicht aber auch ganz allgemein, auch dann in späteren Phasen, wenn man in diesem Phasenmodell der Innovation bleibt. Was sind denn da so Herausforderungen, Hindernisse, Stolpersteine, die dir irgendwie in deiner Erfahrung bisher über den Weg gekommen sind, wo du vielleicht auch Tipps geben kannst, wie man das irgendwie, ja, wie man da drüber kommt?
Also ich denke, dass systematisch, für mich, das systematische Grundproblem aller sozialen Innovationen liegt darin, dass sie eben nicht auf Profit aus ist, letztlich. Und für viele ist das ein Problem, weil das versteht niemand. Also einerseits braucht man Ressourcen und es gibt auch teilweise ja durchaus Einnahmen, die generiert werden, aber die nie praktisch, es wird nicht alles, was die Innovation in die Welt bringt, wird monetarisiert oder so, oder als Profit realisiert, sondern ist immer so ein Überschuss drin. Und der macht ein Problem, ne? Weil in der Entwicklung muss er ja doch irgendwie mit Ressourcen ausgestattet sein, dass man da hinkommt. Ein Kollege aus Ungarn, der Ökonom ist, der hat mit dem wir schon früh mal diskutiert und der sagt, hat ganz klar gesagt, naja, warum macht jemand eine Innovation? Also weil er sich eben Marx'sche auf der Jagd nach dem Extraprofit befindet. Und deswegen investiert er in die Entwicklung etwas Neuen, um es dann aus diesem Extraprofit zu finanzieren. Wenn ich jetzt aber diesen Extraprofit gar nicht realisiere als Gewinn, der zu mir zurückfließt oder nur teilweise, ne, wie finanziere ich dann meine Entwicklungskosten? Ja. Das ist ein echtes systematisches Problem. Und das müssen alle Finanziers verstehen, das müssen Banken verstehen, das müssen aber auch Berater verstehen. So langsam, also in Deutschland ändert sich das langsam, ne? Aber lange Zeit haben, wenn man da zum Berater gegangen ist, haben die eine super Idee, möchten ein Unternehmen gründen. Das hilft folgenden Leuten, da gucken die einen groß an und sagen, was willst du denn hier, ne? Da musst du zur Wohlfahrt gehen oder zum Sozialministerium, ne? Aber doch nicht zur IHK, ne? Mit einem Modell, wo du nichts mit verdienen kannst, was soll das? Sowas unterstützen wir nicht, ne? Dann kannst du gleich in die Insolvenz gehen. Ne? Und das ändert sich so langsam, wenn man kapiert, dass das nicht stimmt. Erstens mal meistens mittelfristig dann doch Einnahmen generiert werden, die durchaus tragfähig sind. Und zum anderen, dass wir als Gesellschaft damit Lösungspotenziale verschenken, ne, wenn wir das so machen. Es hilft aber auch nichts, solche Ideen dann in irgendwelchen speziellen Projektförderungsprogrammen laufen zu lassen, weil dann hocken die da unter ihrem Glassturz der Projektförderung und irgendwann ist die weg und dann erfrieren sie. Ne? Das sind dann die Projektruinen. Das bringt auch nichts. Also man muss irgendwie das schon relativ früh den Realitätstest zulassen. Und das heißt aber eigentlich in die reguläre Art und Weise, wie wir Innovationsförderung, wie wir Gründungsförderung betreiben, einfach das mit reinzunehmen. Ne? Da spielt natürlich auch wieder so eine Wirkungsmodellierung eine Rolle, weil man dann besser zeigen kann, was man eigentlich erreichen möchte. Und wahrscheinlich müssen wir dann wirklich dahin kommen, irgendwann mal, dass man sagt, naja gut, wir sagen jetzt nicht, in 5 Jahren seid ihr profitabel, aber in 5 Jahren müsstet ihr uns mal zeigen, was ihr jetzt verändert. Das ist ja so eine andere Art des Profits dann eigentlich, ne? Also die Wirkung drückt sich dann eben nicht mehr darin aus, dass jetzt irgendwann mal nicht bloß Geld ausgegeben wird, sondern was reinkommt, sondern dass halt in der Welt was passiert ist. Und das muss man dann irgendwie zeigen können. Und dafür braucht man dann irgendeine Form von Wirkungsmessung. Aber das ist, glaube ich, wirklich ein grundsätzliches Problem im Bereich der sozialen Innovation, wenn man das ernst nimmt, dass eben ein Teil des Surplus Values, sagt das Stanford Social Innovation Review Journal, die sagen, dass das, da gibt es die Definition, ein Teil des Added Values geht an die Gesellschaft und nicht an die Innovatoren. Ne? Und das ist aber gleichzeitig ein Problem für die Innovatoren. Ein anderer Punkt, den wir sehr häufig beobachten, und jetzt gerade im Bereich der im weitesten Sinne sozialen Dienste, dass die innovativen Ansätze häufig nicht in die vorhandenen Strukturen passen. Selbst wenn sie eigentlich jedes Element der Innovation an sich, ne, würde irgendwo reinpassen, aber im Paket passt es nicht. Ne? Das ist in Deutschland ein Riesenproblem. Wir haben ja unsere vielen SGBs. Und wenn ich irgendwas an Problemlösung habe, wo 3 oder 4 SGBs parallel involviert sind sozusagen, dann habe ich auch 3 oder 4 Finanzierungsstrukturen und Regulatoriken und so weiter und so fort. Ne? Und das kann ein Killer sein. Oder ist ein Killer in der Regel. Ne? Das klappt dann einfach nicht. Obwohl es alle sagen, wäre eine super Lösung, aber das kriegen wir so nicht dargestellt. Da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen flexibler werden.
Inside Impact.
Das System also noch nicht so weit, um das dann reinzubringen. Und jetzt hast du tatsächlich beim Finanzierungsthema was sehr, sehr Spannendes gesagt, nämlich dass es ja durchaus auch Ansätze gibt, den nicht monetären Wert irgendwie in eine Zielvereinbarung mit reinzuschreiben. Da ist bei mir jetzt als kurzer Exkurs aufgepoppt das Thema der Social Impact Bonds, wo ja das genauso passiert eigentlich. Magst du kurz erklären, was ein Social Impact Bond auch ist und ob das da besser funktioniert?
Ein Social Impact Bond ist ja eine, ist vielleicht nochmal, ehrlich gesagt, ist es fast nochmal ein bisschen was anderes, als was ich gemeint habe. Also der Ursprung, der erste große Impact Bond war ja, da ging es um Resozialisierung von Gefangenen. Ja, und da hat jemand gesagt, pass auf, wenn jemand aus dem Gefängnis rauskommt, ne, dann haben wir einen Bewährungshelfer, der sich kümmert, dann haben wir einen Sozialarbeiter, der sich um Wohnungen kümmert, dann haben wir irgendeine Arbeitsagentur, die sich um Job kümmert und. Ja, wir haben 4, 5 verschiedene Agenturen, die alle an der gleichen Person arbeiten und nichts voneinander wissen. Und wir beobachten, dass die Gefangenen häufig eben widerständig sind und dann die verschiedenen Organisationen gegeneinander ausspielen und halt versuchen, möglichst viel Geld abzuziehen, ja, und möglichst wenig sich resozialisieren zu lassen. Was in deren Logik ja mal richtig sein mag. Aber für eine Gesellschaft ist es kein guter Zustand. Und wenn wir das alles in eine Hand bringen, wenn wir eine Organisation haben, die sich um alle Belange kümmert, dann wäre das sehr viel effizienter. Wir hätten bei gleichen Kosten bessere Resozialisierungsraten. Also ging es eigentlich um die Rückfallhäufigkeit. Das war das Maß der Resozialisierung. Wie lange bleibt jemand draußen sozusagen? Wie lange dauert es? Und dann haben wir halt gesagt, na gut, ja, warum sollen wir das jetzt finanzieren? Wenn ihr überzeugt seid von eurer Idee, ne, dann macht das. Ne? Und dann machen wir aus, was ist das der Zielwert? Ne? Eine Reduktion der Rückfallhäufigkeit um 10%, 15%, 20%. Ne? Ihr kriegt die Ressourcen, die wir jetzt schon einsetzen. Und wenn ihr es billiger machen könnt, dann heißt es ja, am Schluss bleibt was übrig. Es ist nicht alles Geld ausgegeben worden. Das müssten die normalerweise in der Fehlbedarfsfinanzierung dann zurückgeben. In dem Fall hat man gesagt, dann könnt ihr das behalten. Das ist dann der Profit sozusagen, den ihr macht. Ne? Und dann schauen wir mal. Und damit konnten die dann wieder hergehen und konnten Finanziers suchen und sagen, pass auf, wir haben jetzt hier ein Agreement und wenn das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, na, dann haben wir 8% Rendite. Ne? Kann aber auch sein, dass es nicht funktioniert. Das ist das Risiko. Und das ist immer so bei so einem Ding. Ne? Das ist ja gewisserweise spekulative Anlage und dann ist es ihnen gelungen, dann daraus eine Finanzierung zu basteln. Ne? Und dann haben die Möglichkeit gehabt, das durchzuführen. Der Staat oder die staatliche Behörde hat kein Risiko gehabt, letztlich. Ne? Die haben den Job gemacht und wenn es funktioniert, kostet es uns auch nicht mehr und wir haben dafür ein besseres Resultat. Win-win-win auf allen Seiten. Ne? So ungefähr ist die Idee des Social Impact Bonds und das funktioniert ganz gut in Bereichen, wo man relativ klar ein Problem beschreiben kann und auch relativ klar sagen kann, was ist da jetzt Erfolg. Also Förderung der Arbeitsaufnahme wäre sowas zum Beispiel aus solche Geschichten. Ne? Da klappt das, glaube ich, ganz gut. Im Präventionsbereich zum Beispiel wahrscheinlich ein Albtraum.
Da wären wir wieder bei der Quantifizierung der Wirkung.
Ne? Also man sieht es, dass Social Impact Bonds war eine Zeit lang, war das sehr angesagt. Mittlerweile ist es doch, hat man so das Gefühl, es ist etwas verhaltener, weil man doch zunehmend sieht, dass es Schwierigkeiten bereitet. Auch übrigens in diesem Peterborough, in diesem Gefängnisfall, war es dann so, dass die Organisation, die das halt gemacht hat, hat relativ gut Geld verdient, weil das tatsächlich sehr viel effizienter war und gute Ergebnisse geliefert. Und dann hat die Regierung oder die Behörde dann eben bei der nächsten Ausschreibung den Preis gedrückt. Ne? Und die haben das Modell dann genommen und gesagt, pass auf, das und das ist das Modell und wer möchte das tun? Und es hat praktisch eine Ausschreibung gemacht, da konnten die sich dann bewerben und dann gab es einen Bieterwettbewerb und hat halt ein anderes Konsortium sozusagen dann den Zuschlag gekriegt und die haben es billiger gemacht. Das war jetzt auch nicht unbedingt das, was man ursprünglich
Eine
hätte.
sehr, sehr markige Herangehensweise
Ja
wieder.
klar, ich meine, das ist dann Großbritannien. Also wenn man zeigt, dass was billiger geht, warum sollte man dann mehr bezahlen? Ne? Und das ist also auch so eine der Varianten, wo es beim Social Impact Bond dann auch Schwierigkeiten gibt. Aber ich denke, dass wirklich die Wirkungsmessung da eine Rolle spielt. Und das ist, wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, ist, glaube ich, der faire Handel ein Vorbild. Ja, wo man ja sagt, ich zahle etwas mehr für ein Produkt. Ich bin der Meinung, häufig, dass das auch bessere Produkte sind. Aber das ist umstritten. Beim Kaffee war es am Anfang nicht so, der war schrecklich, aber mittlerweile ist er gut. Aber dass man sagt, ich zahle da was extra und das tue ich solange die Organisation mir immer wieder plausibel machen kann. Ne? Und deswegen haben wir, also ich kenne jetzt nur die deutsche Situation, Fairtrade-Organisation ist in Deutschland die größte, ist die GEPA. Die hat zum Beispiel so eine Aufsichts- und Beiratsstruktur, wo Produzenten und Konsumenten und von der Organisation selbst Leute drin sind und dann nochmal so ein paar Gesellschafter. Die Kirchen sind da mit drin, ne, die sich regelmäßig treffen und die genau dafür zuständig sind, immer wieder zu überprüfen, klappt das alles noch, was wir tun? Passieren komische Sachen vielleicht in den Ländern, dass da Geld verschwindet oder dass irgendwelche, ja, wie sagt man dabei, Whitewashing betrieben wird oder sowas, ja, Window Dressing und so weiter, dass man wirklich das auch kontrollieren muss natürlich. Ne?
Absolut,
Ist
ja.
aber im Prinzip so ein Beispiel, ja, und dass man halt sagt, das genügt nicht dann zu behaupten, dass wir was besser können als andere oder einen sozialen Extranutzen produzieren, sondern den muss man schon auch in kleiner Münze sozusagen argumentativ und mit Daten und so weiter auch zeigen können, sonst wird es schwierig werden auf die Dauer.
Also ich nehme vor allem dann mit eigentlich zwei große Punkte, die wir heute wirklich on the ground mitgeben können. Nämlich auf der einen Seite, kenne dein Problem und auf der anderen Seite, sorg für möglichst viel Legitimität für die Lösung, die du auch irgendwie bereitest. Würdest du da so mitgehen, abgesehen natürlich von den konzeptionellen?
Ja, und ich würde noch zusätzlich versuchen, man soll schon gucken, ob man ein Produkt hat, das man auch verkaufen kann. Ja, also da geht mehr, als man vielleicht im ersten Moment denkt, ja, dass man sich da offen dafür hält. Wer außer meiner Zielgruppe, die ich so vor Augen habe, könnte noch daran interessiert sein an so einer Lösung, ne? Und weil das ist unter Umständen eine Möglichkeit, Einnahmen zu generieren.
Super. Wenn man jetzt in dem Thema aktiv werden möchte, man hat eine Idee geboren oder Ansätze einer Idee, um beim neuen US-Präsidenten zu bleiben, Concepts of a Plan, wo würdest du dich hinwenden jetzt? Was wäre so dein erster Gang, deine erste Recherche, was auch immer?
Das hängt, glaube ich, sehr davon ab, wo man sich bewegt. Ja. Also wenn man sich in Wien bewegt, würde ich natürlich sofort bei der Wirtschaftsuni Wien gucken. Oder bei der Caritas, die ja auch eine eigene Innovationsabteilung hat, also praktisch bei einer großen Non-Profit-Organisation, die sich für das Thema soziale Innovation interessiert. Es gibt jede Menge Impact-Hubs oder ähnliche Zentren, die im Prinzip Gründerzentren sind, aber offen sind eben für nicht ausschließlich marktorientierte Ideen. Ich weiß nicht, ich kenne die Situation in Österreich nicht gut genug. In Deutschland zunehmend gibt es Unterstützungen im Rahmen der allgemeinen Gründungsförderung, Stipendienprogramme. Es gibt Beratungen eben nicht nur jetzt von den Hubs oder sowas, sondern auch teilweise eben im Rahmen der Wirtschaftsförderung. Nicht in allen Städten bislang, aber in vielen, die so Gründungsberatung machen, die sind mittlerweile offen für das Thema Social Entrepreneurship, Social Enterprise. Die haben jetzt das begriffen, dass das für sie wichtig ist, ein wichtiges Thema aus verschiedenen Gründen. Und es ist immer natürlich gut, sich einfach an Gleichgesinnte zu orientieren. Und da gibt es ja, ich glaube, mittlerweile überall gibt es irgendwie so einen Stammtisch oder es gibt irgendein Netzwerk oder sowas. Jetzt in Deutschland wäre das zum Beispiel das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, das mit Regionalgruppen, Stammtischen und so weiter unterwegs ist.
Gibt es auch in Österreich, wenn ich das einwerfen darf, mit Sena. Genau.
Ja, also solche Strukturen, wie gesagt, es hängt auch sehr davon ab, wo komme ich her, ne? Also bin ich eher jetzt Studierende, die eine super Idee hat mit einem BWL-Hintergrund, oder bin ich eher Sozialarbeiterin in einem Wohlfahrtsverband, ne? Daraus ergeben sich, glaube ich, unterschiedliche Wege, wo ich mir die Unterstützung suche. Hochschulen sind natürlich auch immer ein Ansprechpartner. Ich weiß, in Österreich gibt es mittlerweile Studiengänge mit einem Schwerpunkt soziale Innovation als Master. Und an solchen Hochschulen, die sowas betreiben, die haben dann auch immer Interesse, ins Gespräch zu kommen, und da ergeben sich auch Unterstützungen. Es ist nicht so, dass es, glaube ich, schon da so einen klaren Weg dafür gibt. Vielleicht soll es den auch gar nicht geben. Ich bin mir da nicht so sicher, ne? Weil soziale Innovation immer auch ein bisschen wild und anarchisch ist, wie alle Innovation. Und vielleicht musste das auch sein dürfen. Und das heißt eben, dass es nicht ganz früh schon eingefangen wird und eingehegt wird, sondern selber guckend. Und vielleicht ist das auch nochmal ein gewisser Filter, ne? Also es hat mal jemand gesagt, die Welt kann nicht jede Idee gleich liebevoll aufnehmen, ne? Sie muss auch mal ein bisschen abweisend sein, um mal zu gucken, wie ernst ist es euch denn? Wie gut ist denn eure Idee, ne? Da muss die auch mal über den Stock springen können, ne? Da kann man nicht immer alles einen glatten Weg machen, ne? Es ist die Frage, wo setzt das ein, wann, wie unterstützend, und ich glaube, das ist eine offene Frage. Aber was wir erleben, ist, dass es zunehmend eben ein Thema ist, das in die regulären Strukturen der Gründungs- und Innovationsförderung mit Einzug hält. Es ist noch lange nicht so weit, aber es kommt.
Und das ist ein laufender Diskurs, um auch diesen Kreis zu schließen nochmal. Lieber Georg, vielen, vielen Dank für deine Expertise, für deine Zeit. Gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest, irgendwas, was du an unsere HörerInnen kommunizieren möchtest?
Kann nur sagen, dass das Non-Profit-Kompetenzzentrum der Wirtschaftsuni Wien ein leuchtendes Vorbild ist für uns. Und ich wünschte, ich könnte auch sowas
Das ist
Schönes
keine
machen.
bezahlte Anzeige.
Nein, ich finde wirklich, also das CSI ist ja seit, einfach nur vielleicht als noch einen Schlenker am Schluss, seit vielen Jahren in enger Verbindung mit dem Non-Profit-Kompetenzzentrum. Wir haben zusammen publiziert, wir arbeiten zusammen im Bereich Wirkungsmessung und auch mit anderen. Und das ist vielleicht auch nochmal jetzt aus akademischer Sicht eine Beobachtung in Europa. Es gibt so eine akademische Social Innovation Community, die sehr angenehm ist und spricht vielleicht auch für das Thema. Und alle von denen sind so, dass sie nicht nur das interessiert beobachten, was da passiert, sondern dass sie selber irgendwie immer auch involviert sind in irgendeinem Unterstützungssystem, in einem beratend oder wie auch immer. Und das macht es, glaube ich, so angenehm. Also, dass es hier so ein Kontinuum gibt. Und das Non-Profit Center ist ja ein wunderbares Beispiel dafür, ne? Und so soll es auch bleiben, glaube ich.
Ein Effort, wo viele Akteure drinnen sind und wo es auch so bleiben soll. Ein Link natürlich auch zum European Social Innovation Center gibt's auch in den Shownotes. Lieber Georg, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein.
Gerne.
Und ja, Das war's mit der heutigen Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Solltet ihr Feedback haben, sehr gerne insideimpact@wu.ac.at wäre die E-Mail-Adresse. Man findet uns auch auf Instagram, insideimpact mit einem Unterstrich am Schluss und sonst auch Facebook, LinkedIn, das Kompetenzzentrum für Non-Profit-Organisationen und Social Entrepreneurship. Und natürlich werden wir auch in den Shownotes das CSI in Heidelberg verlinken, wenn ihr da mehr erfahren wollt. Ich sage danke fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Alles Gute, liebe Grüße und einen schönen Tag.
Inside Impact.
Der Podcast mit Wirkung.